Willkommen zurück. Wir hören jetzt den Talk Die digitale Sprachen der, die Sprachen der digitalen Grundbildung von Christian Schwerz. Gestern haben wir gelernt, was die Inkompetenz-Kompensationskompetenz ist. Heute werden wir lernen, was das Parlament gemeint hat, als es diesen Sommer die Übung Digitale Grundbildung beschlossen hat, das jetzt in allen Schulstufen ab diesem Schuljahr unterrichtet werden soll. Willkommen und viel Spaß.
Herzlichen Dank. Freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Fragen der digitalen Grundbildung zu diskutieren. Ich bleibe erst kurz hier sitzen, weil ich kurz erzählen kann, erstmal was passiert ist, weil das interessanterweise ein bisschen untergegangen ist. Im Jänner hat das Bildungsministerium ja das Schule 4.0 Konzept vorgestellt, und in dem Schule 4.0 Konzept waren vier Säulen enthalten. Die erste Säule oder eine Säule hat viel Diskussion nach sich gezogen, nämlich die Frage nach den Laptop- und Tablet-Klassen. Das ist relativ breit diskutiert worden. Die zweite Säule, die Reihenfolge auf dem Papier ist eine andere, aber ist egal. Die zweite Säule ist die Einrichtung einer Edothek. Edothek heißt ein österreichweit verfügbares Repository von Lernmaterial, das die eingerichtet werden soll. Die dritte Säule ist die Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Und die vierte Säule ist die Einführung einer verbindlichen Übung, digitale Grundbildung. Die hieß damals noch digitale Bildung, das ist jetzt umbenannt worden in digitale Grundbildung. Über den Ausdruck kann man sich streiten. Der ist sicher auch ein bisschen Gegenwartsthemen geschuldet. Interessant ist aber, dass das Parlament jetzt im Sommer im Zusammenhang mit der Schulautonomie die Einführung dieser digitalen Grundbildung beschlossen hat. Und das ist deswegen relativ relevant, weil das die Einführung eines neuen Unterrichtsfaches und eine Änderung durch die dafür nötige Änderung des Schulorganisationsgesetzes beinhaltet. Und eine solche Zweidrittelmehrheit im Parlament für eine solche Änderung wird es höchstwahrscheinlich so bald nicht wieder geben. Anders gesagt, wir können relativ optimistisch sein, dass die digitale Grundbildung gekommen ist, um zu bleiben. Was das Parlament damit wollte, ist natürlich relativ offensichtlich. Es gibt ein staatliches Interesse daran, dass viele Kinder und Jugendliche in Österreich lernen, mit digitalen Technologien umzugehen. Das Interesse des Staates daran ist naheliegenderweise zunächst mal, dass sie dann alle fleißig sind, viel Geld verdienen, also viele Steuern zahlen, sodass der Staat mehr Geld hat. Und Staaten, die mehr Geld haben, sind relativ einflussreich. Das kann man ja derzeit irgendwie auch in der internationalen Politik relativ gut beobachten. Auch wenn Österreich das Geld nicht unbedingt dafür benutzt, um dicke Wummen zu kaufen irgendwie, das machen ja andere Staaten. Das Geld alleine reicht ja auch schon, um viel Einfluss zu gewinnen. Das alleine würde mich jetzt nicht optimistisch stimmen, weil aus pädagogischer Sicht ein solches staatliches Interesse ja zunächst mal irgendwie als legitim zur Kenntnis zu nehmen ist, aber noch nicht ausreicht, um eine Bildung des Menschen, deren Auftrag ja nun die Schule ist, zu realisieren. Jetzt ist die Auseinandersetzung mit digitalen Technologien aber etwas, was durchaus dazu geeignet ist, einen Beitrag zur Bildung des Menschen zu leisten, weil wir Medien benutzen müssen, um uns zu anderen Menschen, zur Welt und zu uns selbst als die drei klassischen Relationen des Bildungsbegriffs in ein Verhältnis zu setzen. Weil Medien in diesen Verhältnissen eine Rolle spielen, spielt natürlich jetzt eine Rolle, was für Medien wir denn da benutzen, denn die Medien sind naheliegenderweise nicht alle gleich. Deswegen freue ich mich sehr, dass das Parlament das beschlossen hat, diese digitale Grundbildung einzuführen. Jetzt sagt das Parlament damit nicht, was da unterrichtet werden soll. Der Vorgang ist ja so, dass das Parlament das Unterrichtsfach einrichtet und der Lehrplan wird dann vom Bildungsministerium erlassen. Deswegen hat das Bildungsministerium, optimistisch wie das Bildungsministerium ist, schon im Dezember letzten Jahres eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die einen Lehrplan entwickeln soll. Genau genommen am 15. Dezember mit der Bitte, bis zum 5. Jänner einen Lehrplan vorzulegen. Ich fand die Idee auch gut. Es war naheliegend, dass so ein bisschen damit die Tendenz drin war, das, was vorher schon als Digicomp etabliert war, weiterzuführen. Digicomp, digitale Kompetenzen, werden in österreichischen Schulen schon an vielen Standorten realisiert. Und die digitalen Kompetenzen sind relativ stark, nicht nur, aber relativ stark inspiriert durch den ECDL, European Computers Drivers License. Und dieser ECDL und die digitalen Kompetenzen sind sehr stark darauf ausgerichtet, dass man lernt, Computerprogramme zu bedienen. Also stark sind Punkte wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationssoftware. Okay, womit man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hatte, war, dass ich erstens Medienpädagogik mache und in Medienpädagogik beschäftigen wir uns viel mit etwas, was wir Medienkompetenz nennen. Und Medienkompetenz geht ein bisschen darüber hinaus, über diesen reinen Umgang mit Technik. Der ist da auch drin, aber eben nicht nur. Und was Sie nicht wussten, ist, dass wir vorher schon eine größere Studie gemacht haben zu einer interessanten Frage, nämlich der Frage, wie man Medienpädagogik, wie ein Lehrplan für Medienpädagogik in österreichischen Schulen aussehen könnte. Anders gesagt, ich hatte einen fertigen Lehrplan in der Schublade, konnte den rausziehen und den jetzt sozusagen in die Diskussion bringen. Und das hat dann zu einer Debatte geführt oder zu einer Auseinandersetzung, die man in dem Zusammenhang häufig hat, nämlich zwischen der auf der einen Seite informatischen Bildung, die jetzt die Technik stark in den Mittelpunkt rückt, und der Medienkompetenz, die vor allen Dingen eine kritische Reflexion der Auseinandersetzung mit Medien in den Mittelpunkt rückt. Das war so ungefähr die Geschichte. Veröffentlicht ist der Lehrplan noch nicht. Das Unterrichtsfach ist auch noch nicht gestartet. Es gibt aber einen Pilotversuch, der jetzt im September losgelaufen ist, in dem Schulen eingeladen worden sind, schon mal Unterricht in digitaler Grundbildung zu erteilen und sozusagen auszuprobieren, wie man das machen kann. Und das ist ja auch ein Problem, wir haben keine Erfahrung. Es gibt international kein anderes Beispiel dafür. Also es ist wirklich interessant, mit der Einrichtung von diesem Unterrichtsfach hat Österreich wirklich einen ungewöhnlichen, meines Erachtens sehr progressiven Schritt gemacht. Das muss man jetzt also erarbeiten, was da wie wo unterrichtet werden kann. Okay, der Teil, den wir jetzt reingebracht haben, der ist ein bisschen stärker auf die Medienkompetenz geht, den kann man ein bisschen sehen. Das sind die Hauptpunkte, die im Lehrplan drinstehen. Also diese Hauptpunkte sind auch schon veröffentlicht. Ich zeige Ihnen gleich das, was schon veröffentlicht ist. Das ist gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung. Das ist stärker geworden. Dann Informationsdaten und Medienkompetenz. Das war sozusagen die Pointe. Das Ziel war, die Sachen zu verbinden. Und wir haben also hier die Informationskompetenz, was traditionellerweise vor allen Dingen den Umgang mit Computern meint, und die Medienkompetenz gleichermaßen genannt. Dann kommt Betriebssysteme und Standardanwendungen, das ist Digicomp, das hatten wir vorher schon, das ist schon etabliert. Dann haben wir Mediengestaltung, das kommt auch aus dem Medienkompetenzbereich, das ist jetzt sozusagen eine Unterdimension eigentlich des Medienkompetenzbegriffs. Es ist, also wissenschaftlich ist das nicht ganz systematisch, aber so Curricula sind Ergebnisse von Aushandlungsprozessen. Deswegen hat man da immer so Kompromisse drin. Und es geht mir vor allen Dingen darum, den Kompromiss zwischen diesen beiden Richtungen zu zeigen. Mediengestaltung kann man unterschiedlich verstehen. Aus Sicht des Medienkompetenzbegriffs meint Mediengestaltung kreativer Umgang mit Medien über die bestehenden Mediensysteme hinaus. Ja, es meint also nicht nur, dass ich sozusagen brav, so wie alle anderen auch irgendwie Medien benutze, sondern durchaus irgendwie subversiv und politisch aktiv mit Medien umgehe. Dann digitale Kommunikation und Social Media. Die Social Media haben Sie reingenommen. Das hat geklappt. Was nicht geklappt hat, ist Computerspiele. Ich hatte vorgeschlagen, Computerspiele als einen Hauptpunkt reinzuschreiben und Hypertext hat es auch nicht geschafft. Das hat mich überrascht. Bei den Computerspielen war mir klar irgendwie, das werden sie raushauen. Das habe ich eigentlich nur reingeschrieben, damit das Haus rausgehauen werden kann. Der Hypertext hat mich überrascht und zwar deswegen, weil doch die meisten Leute davon ausgehen, dass das Internet ein relativ wichtiges Medium ist. Okay, das Internet ist ein Hypertext. Also wenn ich mich nicht mit Hypertexten beschäftige, habe ich eigentlich Schwierigkeiten, das Internet zu verstehen oder da irgendwie mit umzugehen. Deswegen wären Hypertexte wichtig gewesen. Die haben es nicht geschafft. Sicherheit ist irgendwie klar. Das war vorher schon Thema, das kommt auch irgendwie drin. Ist auch ein bisschen Thema diese Woche, habe ich dem Programm entnommen, die Sicherheitsfrage. Ganz interessant, dass das da auch im Unterricht vorkommt. Es ist natürlich jetzt schön, hier mal zu sehen, was von dem, was diese Woche hier diskutiert wird, denn jetzt auch als Unterrichtsbeispiel geeignet ist. Dann haben wir technische Problemlösung und Computational Thinking. Computational Thinking ist bisher nur am Rande drin gewesen. Das ist ja ein Modewort quasi irgendwie geworden in den letzten Jahren. Und das ist jetzt hier reingekommen und meint also klarerweise sowas wie zumindest irgendwie Grundkenntnissen, algorithmischem Denken, ein bisschen Programmieren lernen, so etwas. Es ist übrigens wird als ein Unterpunkt von Computational Thinking werden die Computerspiele reinkommen. Und zwar deswegen, das war sozusagen jetzt ein Trick, den ich dann probiert habe, das könnte klappen, das wird dann, und zwar deswegen, weil ja in der Informatik die Programmierung von Spielen sich als eine erfolgreiche Methode etabliert hat, um Programmieren zu lernen. Wir machen gerade auch ein Sparkling Science Forschungsprojekt, wo wir mit einer Schulklasse Programmieren lernen. Also wir wollen lernen, wie die Klasse lernt, wie sie programmieren lernt, wie sie programmiert. Und das ist am Beispiel von Computerspielen, weil das motiviert stark. Das funktioniert einfach gut. Ne? Das Turm von Hanoi-Problem ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Das war, als ich Programmieren gelernt habe, war das noch der Standard. Alle mussten was schreiben, mit dem man das Turm. Ich sehe, Sie haben das auch irgendwie mit dem Turm von Hanoi-Problem gelernt. Okay, es gibt irgendwie zwei Hintergründe, die hier mit reingespielt haben. Den ersten zeige ich nur als Folie, die Sie nicht lesen können. Es gibt eine Empfehlung der Europäischen Union zur Vermittlung von Kompetenzen im Bereich digitaler Bildung. Und das sind die Kompetenzen, die von der Europäischen Union kommen. Und Sie sehen, das ein oder andere taucht hier auf. Das hier ist Safety, also Sicherheit taucht auf. Über die Safer Internet Initiative, die ja von der EU stark finanziert wird, passiert da ja auch schon ziemlich viel. Und dann haben wir hier Problem Solving. Das Problem Solving ist aber ein interessanter Punkt, weil hier mit Problem Solving relativ stark gemeint ist, dass ich bestehende Probleme löse. Was hier mit Problem Solving nicht gemeint ist, ist, dass ich mir die Probleme selber suche und mir selber Probleme vornehme. Und da muss man in der Diskussion immer aufpassen, wenn da von Problemlösung die Rede ist, dann meint das Lösen vorgegebener Probleme. Es meint nicht, ich setze mir meine Probleme selber. Das markiert aber genau den Unterschied zwischen der informatischen Bildung und der Medienkompetenz, weil bei der Medienkompetenz der Gedanke, dass ich mir die Probleme selber setze, mit drin ist. Weil der Medienkompetenzbegriff jetzt in der Geschichte aus dem Emanzipationsbegriff entwickelt worden ist und das meint natürlich den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit und die Emanzipation aus den entfremdenden gesellschaftlichen Verhältnissen und geht also jetzt über die Reproduktion der gesellschaftlichen Verhältnisse etwas hinaus. Das war die eine Geschichte, die da reingespielt hat. Und das war jetzt das Ergebnis der Studie, die wir gemacht haben. Wir haben uns Media Literacy Begriffe und Medienkompetenzbegriffe der letzten 30 Jahre angeschaut. Oder vielmehr der Kollege Schweiger, der das untersucht hat. Und der hat diese Tabelle erarbeitet und ich lese Ihnen die Dimensionen vor, weil diese Dimension für Media Literacy oder Medienkompetenz typisch ist. Wir haben Repräsentation, Produktion, Mediensprache und Mediennutzung. Und dann gibt es jeweils drei Dimensionen, nämlich Wissen, Analyse und Bewertung und Handeln. Also bei Repräsentation steht als erstes da, Wissen um das Verhältnis von Medienwirklichkeit und Darstellung der Wirklichkeit und die damit verbundenen kulturellen Kontexte. Ein schönes Beispiel, was traditionell genannt ist im Medienkompetenzbegriff, wäre die Frage, was ist ein duales Rundfunksystem? Das wissen Sie wahrscheinlich, weil Sie leben unter der Bedingung eines dualen Rundfunksystems. In Österreich gibt es ja ein duales Rundfunksystem irgendwie und es ist natürlich gut zu wissen, was das ist. Oder eine andere Frage als Beispiel, wer besetzt eigentlich den ORF-Aufsichtsrat? Das ist oft nicht so ganz bekannt, irgendwie, wie das funktioniert und wie die Prozesse da sind, wie die Entscheidungsstrukturen sind. Und es ist natürlich viel einfacher, das einzuschätzen, was ich in Medien präsentiert bekomme, wenn ich die Hintergründe kenne. Eine interessante Frage, die wir, also wenn Sie das zufällig wissen, die, soweit ich weiß, nicht so ganz geklärt ist, ist, wem gehört eigentlich heute? Ja, ich würde gerne Schülerinnen und Schüler darüber orientieren, damit sie wissen, wem die Zeitungen, die man so präsentiert kriegt, gehören. Aber die Gesellschaft, die die Zeitschrift besitzt, sagt nicht, wem jetzt diese Gesellschaft wieder gehört. Das ist ganz interessant. Man weiß also nicht so genau, wer eigentlich dahinter steht, soweit ich weiß. Also es ist mein letzter Stand, kann sein, dass das inzwischen irgendjemand rausgekriegt hat. Und das geht halt bis zum Handeln, Darstellung der eigenen Weltsicht in und durch Medien. Und das ist ein interessanter Punkt, der vielleicht auch nicht unerheblich ist, der sich im Lehrplan niedergeschlagen hat. Wir haben reingeschrieben, dass es wichtig ist, sich digitaler Medien bedienen zu können. Nicht nur digitale Medien zu bedienen, sondern sich der digitalen Medien bedienen zu können, um sich an der politischen Diskussion zu beteiligen. Um sich am öffentlichen Diskurs zu beteiligen. Da war ich auch etwas skeptisch, ob das die Runde Ministerium überlebt. Erstaunlicherweise gibt es aber politische Bildung als Unterrichtsprinzip in Österreich. Dafür gibt es anscheinend Leute, die dafür zuständig sind und die sind etwas unzufrieden mit der Praxis. Was jetzt so die Vermittlung politischer Bildung in den Schulen angeht. Und die sind darüber gestolpert und haben gesagt, prima, das sollen wir haben und am besten mehr davon. Deswegen hat das, also so, zumindest habe ich das so, der Schmäh, der dann immer so ein bisschen umläuft, legt nahe, dass das ungefähr so gelaufen ist. Was ganz erfreulich ist, weil da natürlich auch Aspekte wie Selbstdarstellung in Medien, Spiel mit Online-Identitäten und sowas mit verbunden werden können, was ja wirklich ein wichtiges Thema geworden ist durch die zunehmende Nutzung von digitalen Medien, was eigentlich erfreulich ist, auch aus politischer Sicht. Wenn sich mehr Leute an der öffentlichen Debatte beteiligen, ist das aus demokratischer Sicht natürlich gut. Gut, das kurz zu der Tabelle. Es gibt also das war sozusagen das, was ich zeigen wollte, eine Grundstruktur, die sich da durchzieht zwischen Medienkompetenz und informatischer Kompetenz. Informatische Kompetenz geht stark auf Anwendungssprachen. Anwendungssprachen wären jetzt zum Beispiel eine Sprache, die es mir erlaubt, ein Buch zu schreiben. Das wird im Deutschunterricht traditionell vermittelt. Ich lerne verschiedene Genres kennen, ich lerne den Aufbau von Romanen kennen, von Gedichten kennen. Damit erwerbe ich eine Anwendungssprache, mit der ich das strukturieren kann. Was Ähnliches ist, wäre bei Computerspielen. Also ich lerne jetzt eine Sprache, mit der ich dann die Spiele beschreiben kann, mit der ich irgendwie so Spielideen beschreiben kann. Oder natürlich auch sowas wie Programmiersprachen. Das sind Anwendungssprachen. Oder die Sprache, die ich sprechen muss, wenn ich eine PowerPoint-Präsentation machen will. Da brauche ich bestimmte Ausdrucksformen, die ich lernen muss, damit ich das dann in den Computer stecken kann. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist die Reflexionssprache, die es mir erlaubt, über Medien nachzudenken. Und es gibt so ein, zwei Beispiele, an denen man das ganz gut erläutern kann. Also ein Beispiel, das ich ganz interessant finde, sind, dass derzeit viel diskutiert wird, sind Fake News. Ich für meinen Teil verstehe immer nicht so ganz, warum man das Fake News nennt, weil ich bisher News immer für Fake gehalten hatte und darum nicht ganz weiß, warum man was dazu oder dass man jetzt irgendwie Faktenchecker, die einem dann die Wahrheit liefern irgendwie. Also das produziert eine interessante reflexive Struktur, aber Sie können sich vorstellen, dass ich als Wissenschaftler andere Vorstellungen von Wahrheit habe, als das, was dann Faktenchecker machen. Insbesondere hätte ich überhaupt nicht die Vorstellung, dass es die Wahrheit gibt. Also niemand in der Wissenschaft geht davon aus, dass wir über die Wahrheit verfügen. Wir haben Wahrheiten, viele. Ja, also die Pädagogik ist berühmt für die Menge der Wahrheiten, die sie so produziert. Da gibt es irgendwie sehr unterschiedliche. Die Kunst ist also nicht eine Wahrheit zu machen, sondern zwischen Wahrheiten sich positionieren zu können. Okay, das Beispiel, was ich nennen wollte, ist über ein anderes. Wenn ich jetzt News habe, dann gucke ich also nicht, stimmt das, sondern dann frage ich mich, welche Interessen sind damit verbunden? Habe ich politische Interessen? Habe ich ökonomische Interessen? Habe ich religiöse Interessen? Habe ich wissenschaftliche Interessen? Was ist der Hintergrund davon? Und dann kann ich das relativ schnell einordnen. Wenn ich jetzt sage, okay, es sind politische Interessen, dann kann ich gucken, welche politischen Interessen sind es denn? Von welcher, einfach ist dann, von welcher Partei kommt es? Dann kann ich das schon mal einordnen. Dann kann man unterschiedlich politische Tendenzen einschätzen, so viele gibt es da ja nicht. Das ist ja relativ überschaubar, also das ist wirklich nicht überkomplex. Die Details sind natürlich ein bisschen schwierig, aber die groben Linien kann man sich relativ schnell zurechtlegen. Wenn ich das weiß, habe ich eine Reflexionssprache, die es mir erlaubt, Nachrichten einzuordnen. Das als ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wären Genres. Im Schulunterricht kommen typischerweise Genres im Deutschunterricht vor, das hatte ich schon genannt. Computerspielgenres werden meistens nicht thematisiert, Filmgenres auch nicht. Und auch Genres von Programmiersprachen werden interessanterweise meistens nicht diskutiert. Also die meisten Schülerinnen und Schüler lernen eine Programmiersprache, den Unterschied zwischen prozeduralen, objektorientierten und funktionalen Sprachen lernen sie aber nicht. Das heißt, sie kennen die Genres nicht. Das macht es mir aber möglich, das einzuordnen. Das ist sozusagen der Gegensatz, an dem entlang das orientiert ist. Und das, was das Ministerium jetzt veröffentlicht hat, das klappt nicht so einfach, ist das hier. Was da jetzt fehlt, ist die Präambel. Die ist noch nicht veröffentlicht. Entschuldigung. Dual Head Setup, muss man auch irgendwie dran denken. Bei der Präsentationssoftware geht's da nicht. Und ich wollte nur auf ein, zwei Punkte aufmerksam machen. Sie sehen jetzt, die Überschriften sind ziemlich ähnlich. Digitalisierung, gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung wird jetzt runtergebrochen. Digitalisierung im Alltag, Chancen und Grenzen der Digitalisierung. Ein paar Punkte, die ich ganz interessant finde, wo ich mich freue, dass Sie da jetzt drinstehen, ist: Reflexion der eigenen Medienbiografie und Medienerfahrung im persönlichen Umfeld. Das ist ein interessanter Punkt, weil sich das als Methode bewährt hat, um anzufangen, über den eigenen Medienumgang nachzudenken. Es wäre sinnvoll, nur nebenbei, wenn das nicht nur die Schülerinnen und Schüler machen, sondern wenn die Lehrerinnen und Lehrer das auch tun. Denn womit wir es in der Schule in der Regel zu tun haben, ist kleine Differenzen in den Medienbiografien. Das, was die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Jugend erlebt haben, ist etwas anderes als das, was die Schülerinnen und Schüler erlebt haben. Und das führt oft zu Missverständnissen. So, deswegen fand ich diesen Punkt interessant. Das, was ich gerade genannt habe, das Beispiel, das ist hier so ein bisschen drin, ne? Kennen die Dynamik und Bedeutung von Werten, Normen und unterschiedlichen Interessen im Hinblick auf die Nutzung von digitalen Medien, ökonomisch, religiös, politisch, kulturell. Das kann also dabei helfen, so eine Einordnung zu machen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, auf den ich kurz aufmerksam machen wollte, ist dieser hier. Können die gesellschaftliche Entwicklung durch die Teilhabe am öffentlichen Diskurs mitgestalten? Das, finde ich, ist echt mal eine Ansage und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir es schaffen, dass wir das in die Schulpraxis bringen. Und ich, wie gesagt, ich habe mich wirklich gefreut, irgendwie, dass der Punkt da jetzt irgendwie so veröffentlicht ist, weil das eigentlich einer Demokratie würdig ist. Ja, ich meine, was soll eine Demokratie anderes machen, als den Schülerinnen und Schülern beizubringen, die Gesellschaft durch Teilhabe am öffentlichen Diskurs mitzugestalten? Sollte eigentlich Selbstverständnis sein, ständig sein, aber Sie sind wahrscheinlich auch in Schulen gegangen, in denen Sie das nicht gelernt haben. Insofern ist es ganz erfreulich, dass das jetzt sozusagen da mit reinkommt. Gut. Das reicht eigentlich irgendwie dazu. Ich wollte zwei Punkte jetzt an Beispielen erläutern, wo ich hoffe, dass sich noch kleine Änderungen ergeben. Also wie gesagt, das ist noch nicht fertig. Das ist gerade in der letzten Überarbeitungsrunde. Dem Vernehmen nach haben die Kolleginnen und Kollegen, die eher die Medienkompetenzseite vertreten, bei der Endredaktion sich nicht mehr über diesen Punkt Präsentationssoftware und den Punkt Tabellenkalkulation gestritten. Was Sie hier jetzt sehen, ist: Gestalten Präsentationen unter Einbeziehung von Bildern, beachten Grundregeln der Präsentation, kennen unterschiedliche Präsentationsansichten, nutzen verschiedene Folien, Layouts und Design, erstellen und formatieren Diagramme, fügen Effekte wie Animationen und Übergang zu Präsentationen hinzu, also Bedienung von Präsentationssoftware. Das Gleiche ist bei Tabellenkalkulationen vorhanden. Und ich habe jetzt zwei Beispiele rausgesucht, um zu illustrieren, wie ich mir vorstelle, dass man das erweitern kann. Eine Sekunde, jetzt muss ich gerade das Ding dazu kriegen, dass es die Beispiele anzeigt. Das erste Beispiel ist die berühmteste PowerPoint-Folie, die es gibt. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Haben Sie die Folie schon mal gesehen? Nicht? Okay, es gibt Sammlungen im Internet, die unter dem Titel Death by PowerPoint firmieren. Und die Folie kommt immer an erster Stelle. Das ist die Folie, mit der die Ingenieure der NASA 1985 das Management darüber informiert haben, dass man mit den Isolierbausteinen, die außen auf die Raumfähre geklebt sind, erhebliche technische Probleme hat. Und sie haben auch klar gesagt, Flight Condition is significantly outside of test database. So, anders gesagt, setzen Sie sich nicht in dieses Flugzeug. Ja, das steht da aber nicht. Ja, es ist irgendwie relativ weit unten. Die eigentliche entscheidende Nachricht ist sozusagen auch noch eingerückt irgendwie und als letzter Punkt da eingerückt. Und die Folie hat das Management nicht dazu gebracht, die Mission abzubrechen. So, das hat vorhersehbare, das ist jetzt die Analyse von dem Kollegen Taft, die finden Sie leicht im Netz. Die Folgen waren vorhersehbar. Das ist ein Bild, das Sie finden, wenn Sie nach der Columbia-Katastrophe im Netz suchen. Das ist natürlich kein Bild der echten Explosion, aber es ist enthalten in einem anderen Punkt, den man da gleich mitbehandeln kann. Es ist nämlich enthalten in einer wunderbaren Verschwörungstheorie. Die Geschichte hier ist, die Columbia, das war eine geheime Mission, hatte tatsächlich einen israelischen Satelliten geladen, der mit einer Laserwaffe bestückt war, die für den Abschuss von Raketen gedacht war, und das Ganze zur Vorbereitung des Irakkriegs. Und der Versuch war erfolgreich, aber die Energieversorgung des Satelliten ist bei dem Versuch überhitzt und explodiert und hat die Raumfähre jetzt zerstört, sodass also umgekehrt irgendwie diese ganze Geschichte mit dem Isolationsmaterial fake ist, dass die nicht stimmte. Also das Bild stammt von Überwachungssatelliten, die gleichzeitig mit ausgesetzt worden sind, so fußballgroße Überwachungssatelliten, die dann den Versuch irgendwie fotografiert haben und dann zufällig jetzt auch die Explosion mit eingefangen haben. Klasse Theorie, also da kann man direkt auch sich ein bisschen mit solchen, der Frage, wie mache ich Verschwörungstheorien beschäftigen. Also das finde ich, könnte man auch mitvermitteln, wie mache ich Verschwörungstheorien, ist eine interessante Frage. Tatsächlich hat die Angelegenheit so ausgesehen. Also das ist relativ sicher ein authentisches Bild vom Verglühen der Columbia-Raumfähre in der Atmosphäre. 7 Astronauten beigestorben, was man hätte verhindern können, wenn man das mit der PowerPoint-Präsentation besser gemacht hätte. Und das macht darauf aufmerksam, dass man nicht einfach nur sagen kann, wir lernen jetzt, wie man PowerPoint-Präsentationen macht und dann macht ihr das, weil das im Geschäftsleben üblich ist, sondern dass man auch darüber nachdenken muss, was man eigentlich macht, wenn man PowerPoint-Präsentationen macht. Wir haben das untersucht an dem Umgang mit PowerPoint-Präsentationen in Vorlesungen an der Universität Wien. Und also, Entschuldigung, das Mikrofon, das neigt ein bisschen zum Auswandern. Die These PowerPoint makes you dump hat sich da ganz gut bewahrheiten lassen. Irgendwie ist dieser Bügel da ein bisschen weggerutscht. Okay, das war das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist wahrscheinlich mittlerweile die berühmteste Excel-Tabelle, die es gibt. Ich weiß nicht, kennen Sie die Tabelle? Dann sind Sie keine Griechen. Die Griechen kennen die Tabelle alle. Und zwar aus folgendem Grund. Rogoff hat eine Untersuchung, ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, hat eine Untersuchung gemacht über den Zusammenhang zwischen Staatsverschuldungsquote und Wachstum und ist zum Ergebnis gekommen, dass historisch immer dann, wenn die Staatsverschuldung über 90% geht, das Wirtschaftswachstum deutlich zusammenklappt. Deswegen hat die deutsche Bundesregierung dann in der Griechenland-Krise Griechenland gesagt, ihr müsst die Staatsschuldenquote unter 90% bringen. Mit den bekannten Konsequenzen, also die Griechen waren not amused und die Maßnahmen waren auch irgendwie nicht unbedingt irgendwie durchwegs freundlich. Und dann hat etwas später ein anderer amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler seinen Studenten die Aufgabe gegeben, also das hat er so routinemäßig gemacht, so Untersuchungen mal nachzuvollziehen, ja, um zu lernen, wie man so Untersuchungen macht. Und einer von den Studenten hat diese Untersuchung gekriegt und er hat mit den Daten also geforscht irgendwie und versucht, das nachzuvollziehen und er ist nicht zu dem Ergebnis gekommen. Ja, er hat einfach nicht rausgekriegt, also dass er ist nicht zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Und er hat dann den Kollegen Rogoff angeschrieben und der hat ihm dann die Tabelle geschickt. Und in der Tabelle kam man zu dem Ergebnis. Und dann hat er sich die Tabelle genauer angesehen. Und Sie sehen hier sofort das Problem. Dieses Kästchen hätte bis da gehen müssen. Und wenn Sie das runterziehen, sieht das Ergebnis ganz anders aus. Ja, finden Sie lustig, ne? Die Griechen fanden das nicht lustig. Ich weiß nicht, ob der Schäuble noch nach Griechenland fährt. Schäuble ist leicht zu erkennen. Der Text lautet, die Verhandlung hat begonnen. Wir bestehen darauf, Seife aus eurem Fett zu machen. Wir diskutieren nur über Düngemittel aus eurer Asche. Die Anspielung ist, glaube ich, mehr als deutlich. Also wie gesagt, man war in Griechenland nicht amüsiert, ob dieser unnötigen Drangsalierungsmaßnahmen und das macht sehr deutlich, dass auch der Umgang mit Tabellenkalkulation nicht einfach nur gelernt, sondern reflektiert werden muss. Ist übrigens inzwischen auch in Unternehmen angekommen. Ich habe jetzt bei der Vorbereitung auf den Vortrag gelernt, dass viele Unternehmen große Maßnahmenpakete aufgesetzt haben, um sich vor Schäden durch Excel zu schützen. Weil sie nämlich solche Fehler, wie die, die in der Tabelle drin sind, nicht wirklich systematisch vermeiden können. Die kommen immer mal wieder vor. Und wenn sie das jetzt zufällig, wenn das zufällig zu einem Fehler in der Bilanz führt und sie also jetzt ihre Aktionäre falsch informieren und sie damit gegen das Aktiengesetz verstoßen, dann haben sie ein Problem. Und dass solche Fälle gibt es serienweise. Also es gibt, man kann schöne Listen irgendwie finden. Okay, das wären jetzt zwei Beispiele, wo ich mir vorstelle, an denen man sehen kann, dass es hier vielleicht sinnvoll ist, auf der einen Seite den Umgang mit der Technologie zu lernen und gleichzeitig darauf aufmerksam zu machen, was ich dabei einkaufe, wenn ich mit dieser Technologie arbeite und auf diese Art und Weise jetzt die Anwendungssprache mit der Reflexionssprache oder pädagogischer gesprochen, die Ausbildung oder die berufliche Bildung und die Bildung miteinander zu verbinden. Und das wäre wünschenswert, wenn das mit der digitalen Grundbildung funktioniert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag. Ich glaube, wir haben Zeit für noch ein paar Fragen. Ja.
Vielen Dank auf jeden Fall für den sehr interessanten Vortrag. Die Frage, die sich mir stellt, die Sie eh schon mal so ein bisschen nebenbei angesprochen haben, wissen Sie, gibt es auch schon konkrete Maßnahmen, wie man Lehrerinnen und Lehrer nachbilden will, dass sie diese digitalen Kompetenzen dann auch kompetent vermitteln können? Weil ich nehme mal an, das wird doch eine oder fast die entscheidende Frage sein, weil wenn das Lehrpersonal das selbst nicht versteht und kann, dann wird die Vermittlung der Inhalte relativ schwierig.
Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Wie kann ich was unterrichten, was ich selber nicht kann? Es gibt vielleicht irgendwie zwei Sachen. So, die eine Sache ist die im letzten Jahr beschlossene oder vorletztes Jahr schon beschlossene Reform der Lehramtsausbildung. Ist nur nebenbei bemerkt, irgendwie, wir bräuchten im Bildungssystem mal ein bisschen Reformstau. Ja, die Dynamik und die Änderungen, die da in den letzten 3 Jahren reingekommen sind, das ist ein Wahnsinn irgendwie. Also man muss erst mal gucken, dass wir damit jetzt ein bisschen klarkommen, bevor neue Reformen kommen. Also es ist ganz gut, wenn da jetzt erstmal nichts mehr passiert. Also die pädagogischen Hochschulen und die Universitäten sind ja in der Ausbildung für die Sekundarstufe 1 zusammengelegt worden. In diesem Zuge ist die Möglichkeit geschaffen worden, Schwerpunkte im Lehramtsstudium einzurichten. Und Schwerpunkt im Lehramtsstudium heißt, Sie ersetzen ein Unterrichtsfach durch diesen Schwerpunkt. Und die Kollegen in Innsbruck haben das ein bisschen geschickter, haben das geschickt genug gemacht, sodass es jetzt in Innsbruck ein Lehramtsstudium gibt mit Medienpädagogik als Schwerpunkt, das heißt als Unterrichtsfach. Und das ist dann der Gegenstand, den Sie studieren können, um das zu unterrichten. Das heißt, das löst das Problem allerdings also so bald nicht, weil das dauert eine Zeit lang, bis die Leute fertig sind. Und das gibt es nur in Innsbruck. Unser Rektorat, also wir haben das auch probiert. Die Rektoren der PHs fanden die Idee super. Die Landesschulrätinnen und Landesschulräte und Stadtschulrat war das irgendwie. Stadtschulrat fanden das auch alle irgendwie super. Leider das Rektorat der Uni nicht. Man muss auch zugeben, das sind diejenigen, die zahlen müssten, wenn man das macht, wobei die Finanzierung ein anderes Problem ist, aber die haben das blockiert, dass wir so einen Schwerpunkt im Lehramtsstudium hier auch kriegen. Also falls jemand von Ihnen zufällig irgendwie die Leute kennt, die im Wissenschaftsministerium die Zielvereinbarung mit der Uni Wien führen, ja, ich hätte da noch Vorschläge über Themen, die man in die Gespräche einbringen könnte, sodass... Bisher hat sich noch keiner gemeldet irgendwie. Ich war irgendwie vor 14 Tagen beim Bundesrat, habe die auch gefragt, waren die Ministeriums dort auch nicht. Na, egal. Also das wird es jedenfalls geben. Und dann gibt es eine Weiterbildung, die entwickelt wird, die Lehrerinnen und Lehrer besuchen können. Ich glaube, 6 Credit Points wird die haben. Eine Weiterbildung, die entwickelt wird, in der Lehrerinnen und Lehrer lernen können, das zu unterrichten. Das ist ein Notnagel, weil die Komplexität der Thematik wahnsinnig hoch ist. Das ist aber noch nicht, das hat sich noch nicht so rumgesprochen, dass die Komplexität so hoch ist. Also ich bin tatsächlich gefragt worden jetzt bei den Verhandlungen, ob wir so einen Schwerpunkt kriegen, ob wir eigentlich genug Inhalt haben, um so ein Studium zu füllen. Und ich habe dann gesagt irgendwie, okay, also mir fallen auf Anhieb 20 Professuren an der Uni Wien ein, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Mediensoziologie, Medienpsychologie, Mediengeschichte, Medienpädagogik, die ganze Publizistik und Kommunikationswissenschaft, plus irgendwie ein paar Kolleginnen und Kollegen in der Informatik, die Informatik und Gesellschaft interessant finden. Also es gibt eine Unmenge von Content. Das Problem an der Sache ist gar nicht, den zusammenzukriegen, sondern eine Auswahl zu treffen, die man im Studium sinnvollerweise unterbringt. Sollten zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, die digitale Grundbildung unterrichten, wissen, was digitale elektrische Turing-mächtige Maschinen in von Neumann-Architektur sind? Ich würde sagen, ja. Wie soll ich verstehen, was Computer mit mir machen und mit meinem Wissen machen, wenn ich nicht weiß, was eine Turing-mächtige Maschine ist und was die auszeichnet? Da muss man ja schon, also das ist jetzt, also das kann man ja schon runterbrechen. Also ich meine, gut, so die Beweise und die Turing-Tafeln irgendwie, also ich bin kein Mathematiker, ich habe auch nicht Informatik, also nur mal ein bisschen studiert irgendwie, also das übersteigt meine Fähigkeiten, aber man kann das ja schon didaktisieren und so ein paar Eigenschaften hervorheben, die da interessant sind. Also von daher wird es so eine Ausbildung geben. Jetzt im Moment im Pilotversuch nehmen wir an, dass das überwiegend Lehrerinnen und Lehrer machen, die sich dafür interessieren und die sich selber eingearbeitet haben, die auch schon in dem Feld unterrichtet haben und die insofern schon über ein bisschen Hintergrundwissen verfügen. Ob das so ist, ist eine interessante Frage. Und wir arbeiten gerade dran, ein Projekt aufzusetzen, mit dem man das rauskriegen kann. Budget für die Evaluation von dem Pilot gibt es leider nicht, wie das so ist. Aber das macht nichts.
Entschuldigung. Vielen Dank für den unterhaltsamen und lehrreichen Vortrag. Eine Frage betreffend Altersgruppe. Was mich im Moment sehr interessiert, ist Primarstufe. Ist das Konzept, so wie es hier ist, gegebenenfalls auch umlegbar oder gibt es da ein anderes Konzept oder wie schauen da die Pläne aus?
Ja, für die Primarstufe gibt es einen eigenen Lehrplan. An der Entwicklung von dem Lehrplan war ich nicht beteiligt, deswegen weiß ich nicht so genau, was da drin steht. Der ist aber auch daran angelehnt. Also ja, es ist sozusagen, das ist SEC 1. Es gibt einen eigenen Lehrplan für die Primarstufe und es wird in der Primarstufe auch unterrichtet. Und was da jetzt in dem Lehrplan genau drinsteht, weiß ich nicht. Es ist aber relativ offensichtlich, dass wir an vielen Stellen mit ähnlichen Problematiken zu tun haben. Also die Frage, wie weit man jetzt mit einer Beteiligung an politischen Diskursen gehen kann in der Primarstufe, da wäre ich skeptisch, dass man die Schülerinnen und Schüler, wenn die 10 sind, mal wenigstens darüber informieren sollte, was sie anrichten können mit Bildern auf ihrem Facebook-Profil, würde ich schon für geboten halten. Und eigentlich würde ich es noch wünschenswerter finden, wenn man ihnen zeigt, wie man sich selbst auf einem Facebook-Profil geschickterweise inszeniert. Also das auch so gestaltend macht. Im Kindergarten ist das auch ein Thema. Es gibt im Lehrplan für den Kindergarten, der heißt Bildungsrahmenplan, auch zwei Felder, nämlich Literacy und ich weiß nicht, ob der zweite Punkt jetzt digitale Kompetenz heißt oder, also es gibt irgendwie Literacy und digitale Kompetenz. Literacy meint jetzt so Lesevorbereitung, also für Text irgendwie, und Literacy meint durchaus auch digitale Medien. So, und ein Beispiel, was jetzt gerne gemacht wird, sind diese B-Maus-Geschichten, die für den Kindergarten gemacht sind. Also sowas kann man machen. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass das in die Fläche geht. Wir haben mal ein Projekt gemacht mit Kindergärten und haben ein Buch gemacht über die Vermittlung von Medienkompetenz im Kindergarten, wo ein ganzer Stapel von Methoden drin ist. Also das Wissen ist vorhanden, aber die Vorbehalte, die Sie in Kindergärten vorfinden, wenn Sie sagen, Sie wollen Medienkompetenz vermitteln, sind enorm. Und zwar nicht nur in erster Linie bei den Erzieherinnen und Erziehern, sondern vor allen Dingen bei den Eltern. Was ganz interessant ist, weil die Annahme, dass die Eltern irgendwie die Kinder dann den Nachmittag irgendwie spielen lassen irgendwie und dann wollen, dass sie wenigstens im Kindergarten spielen, weil sie eh schon den ganzen Nachmittag spielen irgendwie. Also den Verdacht konnten wir noch nicht ausräumen. Das ist vielleicht ganz interessant. Ja.
Ja, ich möchte mich ebenfalls für den ausgezeichneten Vortrag und durchaus optimistischen Blick, den Sie vermittelt haben, bedanken. Ich teile Ihren Optimismus nicht. Nach meinem Wissen ist Schule 4.0 ein Schulversuch. Das heißt also nicht in den Regelbetrieb übergegangen. Wie das Ergebnis Richtung Regelbetrieb ausschauen wird und wann es kommen wird, ist damit ungewiss. Ein Punkt. Der zweite Punkt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, gibt es jetzt seit Neuestem in jedem Abgang von Studienabgängern der Lehrerbildungsakademie ein Pflichtfach, das sich irgendwo mit der digitalen Ecke beschäftigt, mhm. aber noch nicht signifikant mehr.
Ja.
Das heißt also, die Zeitachse, über die diese durchaus positiven Inhalte vermittelt werden, wird deutlich länger sein.
Ja.
Das Dritte, für den Schulversuch erinnere ich mich an die Implementierung des Informatikunterrichts bei uns in den damals Gymnasien. Die wesentlichen Leute, die daran teilgenommen haben, waren Physik- und Mathematikprofessoren, die zufällig irgendwann C64 zu Hause gehabt haben und damit gemeint haben, sie müssen Spaghetti-Coding Jugendlichen vermitteln. Mhm. Also die Qualität in der Umsetzung ist noch ein langer Weg. Und ich glaube, dass das der Ansatzpunkt ist, der im üblichen Projektmanagement auch vorkommt. Nämlich, ja. dass man dazu tendiert, das Projekt für abgeschlossen zu halten, wenn es abgenommen ist. In Wirklichkeit ist der wesentliche Teil des Projektes, aber die Lebenszeit des Projektes danach. Und ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Es ist im Moment ein Pilotversuch, es ist aber kein Schulversuch. Das Unterrichtsfach ist tatsächlich vom Gesetzgeber beschlossen und wird eingerichtet und ist damit auf Dauer gestellt. Das ist kein Schulversuch, das gibt es tatsächlich als verbindliche Übung. Also insofern ist das jetzt nicht irgendwie sozusagen nur ein bisschen heiße Luft, die gemacht wird, sondern das wird irgendwie nachhaltig sein und alle Schulen müssen das unterrichten und die Schulen werden dazu verpflichtet, in der 9. Jahrgangsstufe die Schülerinnen und Schüler einem Test zu unterziehen, sodass auch überprüft wird, ob die Schulen das angemessen vermittelt haben. Das ist das eine. Das zweite ist, dieses Seminar, was Sie genannt haben, was jetzt am Ende des Lehramtsstudiums eingerichtet wird, das führt gerne zu Verwechslung. Und die Verwechslung ist die zwischen Mediendidaktik und Medienkompetenz. Dieses Seminar zielt auf Mediendidaktik. Und da geht es um die Frage, wie unterrichte ich denn jetzt Physik, Chemie, Deutsch, sonst noch was mit Medien? Wahrscheinlich werden digitale Medien im Mittelpunkt stehen. Es steht nicht die Frage im Mittelpunkt, wie man über Medien unterrichten kann. Hier geht es aber um die Frage, wie man über Medien unterrichten kann. Insofern hilft uns das nicht so sehr weiter. Und jetzt ist mir der vierte Punkt, den Sie genannt haben, entfallen. Die Zeitachse, ja, das ist ein bisschen, also wir haben in der Tat so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Das war natürlich jetzt vorher auch eine Diskussion, muss man nicht erst irgendwie die Lehrer ausbilden, bevor man das Unterrichtsfach einführt. Wäre eigentlich eine gute Idee, hat aber dann das Problem, wie kriege ich legitimiert, dass ich Lehrerinnen und Lehrer ausbilde für ein Unterrichtsfach, das es gar nicht gibt. Außerdem ist dann die Frage, haben wir zufällig 2022 eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, die dazu in der Lage ist, das Unterrichtsfach zu beschließen? Das ist vom Timing her ein bisschen schwierig. Von daher würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass wir nächstes Schuljahr, also 2018/19, wird die Sache verbindlich, dann müssen alle Schulen. Und dann werden viele Lehrerinnen und Lehrer mit der Materie betraut sein, die sich nicht dafür interessieren, die keine Ahnung haben und die auch kein Interesse daran haben, das zu machen, das unterrichten müssen. Und das ist die Frage, was kann man in der Situation am besten machen? Und da gibt es einen Trick. Lehrerinnen und Lehrer beziehen sich nämlich in ihrem Unterricht, sagen zumindest die Kolleginnen und Kollegen von der Schulforschung, kaum auf den Lehrplan. Worauf Lehrerinnen und Lehrer reagieren, sind Schulbücher. Die unterrichten das, was im Schulbuch drin steht. In der Regel, sagen zumindest ich weiß das nicht irgendwie, aber so Kolleginnen, also Lehrerinnen und Lehrer, denen ich das erzählt habe, haben sich selten dagegen vehement gewehrt. Also es scheint so ein bisschen was dran zu sein an der These. Und das bietet jetzt einen Hebel. Es gibt nämlich kein Unterrichtsmaterial für dieses Unterrichtsfach, naheliegenderweise. Wir müssen also das Unterrichtsmaterial produzieren. Wenn wir also möchten, dass das halbwegs qualifiziert geschieht, dann müssen wir genau genommen zwei Bücher schreiben, weil jedes Lehrbuch für die Schülerinnen und Schüler immer mit einer Lehrerhandreichung daherkommt, in der dann drinsteht, wie das zu unterrichten ist und so ein bisschen Hintergründe drinstehen. Das heißt, wir können diese Lehrerhandreichung benutzen, um die Lehrerinnen und Lehrer zumindest grundlegend zu informieren und das Material für die Schülerinnen und Schüler benutzen, um passende Aufgaben auszuwählen, die dann so ausgestaltet sind, dass man gar nicht drumherum kommt, das auch passend im Unterricht zu thematisieren. Und da kann ich jetzt direkt die Frage stellen, wer hat denn Interesse daran, so ein, zwei Kapitelchen in so einem Schulbuch zu schreiben? Ich suche noch Autorinnen und Autoren. Wir können vielleicht gleich die Namen sammeln. Ich habe letztes Semester ein Seminar gemacht. Wir haben die ersten 3 Kapitel fertig. Das heißt, wir haben schon eine Vorlage, wir haben Aufgabentypen entwickelt, wir haben Beispiele, mit denen wir weiterarbeiten können. Ich nehme an, es wäre Ihnen auch recht, in dem Rahmen brauche ich wahrscheinlich nicht nach Creative Commons Lizenzen zu fragen, weil es wäre mir natürlich schon sehr lieb, wenn man das auch dann unter einer Creative Commons Lizenz so veröffentlichen kann, dass man das Material auch weiterentwickeln kann. Aber das wäre fantastisch, wenn wir Leute haben, die daran mitarbeiten. Ich habe die gleiche Frage bei der E-Learning-Konferenz in Eisenstadt vor 14 Tagen gestellt, haben sich auch 3 Leute gemeldet. Wenn Sie jetzt jeweils ein Kapitel schreiben und die auch, dann haben wir ein Schulbuch zusammen. Und das ist wirklich interessant, ne? Weil ich meine, das hat nachhaltige Wirkung, weil das jetzt Standards international. Es gibt solche Lehrbücher nicht. Das hat noch nie jemand gemacht. Und Sie können dann irgendwie mitentscheiden, irgendwie, wie, ich meine, wenn man sich Comenius anschaut, irgendwie die Opera Didacta Magna ist mindestens 200 Jahre im Einsatz gewesen. Das hat nachhaltige Wirkung, ne?
Ja, ich möchte mich auch bedanken, Herr Swerz. Als ehemaliger Student bin ich wirklich unglaublich froh, diesen demokratiebildenden Grundgedanken immer wieder zu spüren und auch den Humor, der dahinter steckt, weil sonst wäre das ja irgendwie alles unerträglich. Wie gesagt, in dieses Schulbuch gehört irgendwie dieser subversive Gedanke, damit man die Lehrer auch ein bisschen anzündet, irgendwie ein bisschen aktiver zu werden. Weil das,
das muss man raffinierter machen.
Natürlich.
Wenn die das merken, machen die das nicht. Das müssen sie da so reinbringen, dass sie das nicht merken.
Natürlich, man muss es geschickt
verpacken.
Aber das
ist übrigens irgendwie die Analogie dazu, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, weil Sie das mit dem Humor gesagt haben, da gibt es interessante Verbindungen. Das hängt ich habe eine Zeit lang Computerspielforschung gemacht. Und das ist ganz interessant, weil Spieltheorie ja aus der Pädagogik kommt. Das ist in der Pädagogik seit Jahrhunderten diskutiert. Höchst interessantes Thema. Bildungsinstitutionen jetzt als Spiele zu betrachten, also sozusagen mal eine Runde Uni zu zocken. Das ist manchmal irgendwie ganz hilfreich. Und das kann man an der Stelle jetzt irgendwie folgendermaßen nutzen. Wenn ich ein Serious Game machen will, also ein Spiel, mit dem die Spielerinnen und Spieler was lernen sollen, dann muss ich das natürlich so machen, dass das für die Spielerinnen und Spieler ein Spiel ist. Sonst mache ich ein Edutainment-Produkt oder sowas. Wenn ich das mache, das kann ich gut machen, wenn ich meine Bildungsabsicht in die Game Engine einbaue. Und dann eine Metaphorik oder eine Narration benutze, die von der Bildungsabsicht gar nichts erkennen lassen. Was die Spielerinnen und Spieler machen, die lesen ja keine Anleitung, sondern die fangen an zu spielen und rekonstruieren dann im Spiel die Logik der Game Engine. Und das heißt, da kann ich wunderbar jetzt irgendwie Lernziele oder Bildungsziele drin verpacken, die dann vermittelt werden und angeeignet werden, ohne dass irgendjemand das merkt. Das haben wir ausprobiert mit das Thema waren Stoffstromanalysen. Ja, und das hat ganz gut geklappt. Also es funktioniert. Die Schülerinnen und Schüler, die lernen, was Stoffstromanalysen sind und schneiden bei Tests besser ab, auch wenn das Wort nicht mal vorkommt im Unterricht. So ähnlich könnte man das mit den Schulbüchern machen, ne? Man muss die sozusagen als Game Engine betrachten und ich muss jetzt in die Strukturlogik des Buches diese Absicht einbauen, sodass das dann, wenn die im Unterricht benutzt werden, notwendigerweise von den Userinnen und Usern rekonstruiert wird. Das ist übrigens bei Software wäre das auch noch ein interessantes Thema.
Dankeschön, auch für diese Antwort. Frage vom Chaos Computer Club. Sie haben ja das Programm der Privacy Week auch gelesen. Gibt es auch das Projekt Chaos macht Schule, wo wir unter anderem versuchen, den Lehrern die Angst vor den Neuerungen zu nehmen? Also wir orientieren uns, bieten Workshops an, sowohl für Schüler, Eltern und Lehrer. Aber ein wesentlicher Punkt ist natürlich das Angstnehmen vor den Neuerungen. Ja. Sehen Sie Wege, wie wir die Effizienz dabei steigern können? Die Effizienz der Externen, die diese Angebote stellen?
Ich finde nicht, dass Effizienz oder Effektivität relevante Kriterien für Bildungsprozesse sind. Also die Frage wäre nicht, ja, ich will gar nicht die Effizienz oder Effektivität steigern. Das scheint mir kein relevantes Kriterium zu sein. Das wird ja in Bildungsprozessen irgendwie allenthalben versucht. Und wenn es ein stabiles empirisches Ergebnis gibt, was jetzt irgendwie so Unterrichtsmethoden oder auch Mediendidaktik angeht, dann ist das Ergebnis, sie verändern die Effizienz und Effektivität nicht. Es ist völlig egal, wie sie unterrichten. Frontalunterricht toppen sie nicht. Das, was sie machen, ist, sie ändern die Wissenskultur. Das guckt sich aber kaum einer an. Das passiert sozusagen en passant. Was Sie jetzt also machen wollen, ist, Sie möchten überzeugender werden. Sie brauchen eine bessere Rhetorik, ne, damit Sie irgendwie die Lehrerinnen und Lehrer einfangen können. Also müssten wir mal schauen, also rhetorische Argumentationstechniken, irgendwie, die kann man ja leicht nachschauen. Was man rauskriegen muss, ist also die Frage, welche Argumente überzeugen Lehrer? Ich kann vielleicht ein Argument bringen. Ich hatte das gestern schon so sinngemäß in einem anderen Vortrag hier erwähnt. Die digitale Digitalisierung und der Einsatz digitaler Medien im Unterricht ist keine pädagogische Herausforderung. Man braucht keine Neuerung, Sie müssen nichts ändern, Sie können mit dem, was Sie bisher gemacht haben und dem, wie Sie bisher unterrichtet haben, ohne weiteres mit digitalen Medien arbeiten. Und wir haben uns das angeschaut, wir haben auch Unterricht untersucht, wir haben Unterricht beobachtet. In der Unterrichtsmethodik brauchen Sie nichts zu ändern. Bei manchen Unterrichtsmethodiken passt es besser, also wenn Sie zum Beispiel eh schon mit einem Wochenplankonzept arbeiten und Sie machen dann Wochenpläne, auf die dann B-Tags irgendwie draufgedruckt sind, mit denen dann die Schülerinnen und Schüler mit den Tablets irgendwie zu entsprechenden Ressourcen im Internet kommen, mit denen sie dann irgendwie arbeiten können, brauche ich ja an dem Unterrichtskonzept nicht zu ändern. Das macht das Leben sogar einfacher, weil ich muss das Zeug nicht irgendwie ausdrucken oder sonst was oder mir irgendwie dann das Copyright oder so, weil die rufen das dann ja selber ab. Das macht das Leben eigentlich leichter. Also digitale Technologien erfordern keine Veränderungen und erleichtern die Unterrichtsvorbereitung. Das könnten Argumente sein, die interessant sind. Was jetzt irgendwie aber es geht jetzt aber darum, dass die mit Computern arbeiten oder geht es darum, dass die auch so Sicherheit, die ein Bewusstsein für Sicherheitsproblematik
Das sind die Fragestellungen, mit denen an uns herangetreten wird. Worum es uns geht, ist aber letztendlich diese Kompetenz, diese Gesamtkompetenz, also sowohl ethische wie auch soziale Kompetenz zu vermitteln, klarzumachen, dass digitale Technik Technik ist, die von Menschen gestaltet wird. Das heißt also, dass man sich davor nicht fürchten muss, sondern ganz im Gegenteil, Sie sagen das immer wieder, nicht bedienen, sondern beherrschen muss.
Ja. Also das als Inhalt irgendwie jetzt passend zu transportieren, dass vielleicht für die Lehrerinnen und Lehrer, wenn Sie jetzt die Lehrerinnen und Lehrer überzeugen wollen, der Gedanke, den ich jetzt noch hatte, war irgendwie, was Sie nicht dazu sagen sollten, ist, wenn die Lehrerinnen und Lehrer das machen, der Kommunikationsaufwand steigt. Das ist was sich verändert. Die Kommunikationsstruktur zwischen Schülern und Lehrern und innerhalb der Klasse und mit den Eltern, das verändert sich, wenn man irgendwie elektronische Kommunikation einsetzt. Aber das erhöht den Arbeitsaufwand, deswegen würde ich das nicht dazu erwähnen. Wenn es jetzt darum geht, dass Sie jetzt Zugang zu Schulen kriegen, können Sie einfach sagen, Sie machen irgendwie auf die Gefahren und Risiken des Internet aufmerksam. Weil dass das Internet generell gefährlich ist, das ist, glaube ich, eine Haltung, die es in Schulen relativ weit verbreitet. Dass Sie dann tatsächlich, was Sie dann machen, ist aber was anderes. Sie haben ja, der Kollege, der die Anmoderation gemacht hat, hat ja gerade schon gesagt, dass ich gestern über die Kompensationskompetenz gesprochen habe. Was Sie jetzt machen, ist Folgendes. Wenn Sie jetzt in den Schulen über Sicherheitsfragen unterrichten, und wir zum Beispiel im Rahmen der Safer Internet Initiative über einen sicheren Umgang mit dem Internet aufklären, dann schaffen wir damit eine Legitimation für die weitere Nutzung eines unsicheren Internets. Weil wir damit ja den Eindruck erwecken, erstens, diese Unsicherheit ist unser persönliches Problem, weil wir sind nur zu blöde, irgendwie die Technik sicher zu verwenden. Und zweitens, wir können es deswegen auch persönlich lösen. Wir müssen nur sicher damit umgehen. So, das ist natürlich, das brauche ich hier nicht zu sagen, das ist natürlich absurd. Ja, es gibt der einzige sichere Computer ist einer irgendwie, der im Banktresor ausgeschaltet liegt. Ne? Das dann glaube ich, dass man über Sicherheit reden kann und alles andere funktioniert nicht. Das heißt aber, das Problem, in das Sie reinlaufen, ist, Sie schaffen eine Legitimation für ein Weiter-so. Und das ist auch, also das ist auch eine Absicht, die mit so einem Programm wie dieser digitalen Grundbildung verbunden ist, klarerweise. Ja, das ist mir auch irgendwie klar, dass das so ist. Darum ist das mit dem Ausbalancieren und diese Kompromisse finden. Das ist jetzt aber schwierig, wenn Sie das machen wollen, weil Sie dann über die Inhalte nachdenken müssen. Was ich deswegen irgendwie nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, irgendwie vorschlagen würde, wäre auf die gesellschaftlichen Probleme und die Strukturen, mit denen wir es zu tun haben, aufmerksam zu machen. Es gibt ja eine Menge Leute, die haben Interesse daran, dass das unsicher ist. Ich meine, welche Geheimdienste haben Interesse daran, dass potenzielle Terroristen über sichere Kommunikationsmittel verfügen? Wenige, würde ich mal meinen. Ne? Oder wenn dann nur solche Sicherheitsmaßnahmen, die eine Backdoor haben, sodass die Terroristen glauben, sie wären sicher, das tatsächlich aber nicht sind. Ich finde ein schönes Beispiel, den Umstand irgendwie, dass Google ja jetzt sehr befördert, dass Browserverbindungen verschlüsselt sind. Das wirft ja jetzt die Frage auf, steigert das die Sicherheit? Also meine Sicherheit, zum Beispiel meine Sicherheit vor Google. Ich würde annehmen, also ich habe es mir jetzt nicht genau angesehen, aber meine erste These war nein. Weil erstens die Daten über mich an Google von dem Server, den ich benutze, geschickt werden oder von meinem Browser über eine verschlüsselte Verbindung an Google. Aber ich meine, Gott, was macht das für einen Unterschied, ob das jetzt verschlüsselt oder nicht verschlüsselt passiert? Ja, ist ja auch gerade egal. Das Einzige, was Google damit erreicht, ist, dass mögliche Konkurrenten diese Daten abfangen könnten. Ne? Weil für die wird es dann schwieriger. Google kriegt die sowieso, weil ich sie eh an Google übertrage, wenn ich sie nicht sowieso irgendwie direkt bei Google speichere, indem ich mein Adressbuch, meinen Kalender, meine E-Mails und alle weiteren verfügbaren privaten, meine Fotosammlung oder so bei Google speichere. Ja, man muss aufpassen, dass man dadurch, dass man jetzt sich mit Sicherheit beschäftigt und erklärt, wie man einen sicheren Zugang zum Internet herstellen kann, nicht Unsicherheit und Überwachung legitimiert. Das ist ein Problem, was mir da drin zu stecken scheint. Und das ist jetzt so eine Inkompetenz. Ja, weil wir kommen eigentlich nicht raus, weil Sie können mir kein sicheres Internet. Wo gibt es denn sicheres Internet? Das gibt es ja nicht. Die Kollegin hat, glaube ich, gestern darüber vorgetragen, ne, dass also das Versuche, irgendwie sowas ein bisschen sicherer zu machen, aber dass das ganze Internet sicher ist, sodass ich sicherstellen kann, dass Unternehmen keine Daten von mir kriegen. Wenn Sie das schaffen, müssten Sie ja, wir können mal hingehen, so, wer baut denn gerne Suchalgorithmen und nimmt die Herausforderung an, was zu bauen, was schneller ist als Google? Ich habe Informationswissenschaft studiert, also über Ranking-Strategien kann ich Konzepte drüber schreiben. Die effektiv zu implementieren kann ich nicht. Das ist die Herausforderung. Ne? Das am besten noch Cloud-basiert, ne, so im Peer-to-Peer. Das wäre meine Ansage.
Damit möchte ich mich auch bedanken bei Christian Swerz. Sehr informativer Vortrag. Bildung ist doch unsere Zukunft, das ist klar. Machen wir so gut wir das können.
Ja, vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit und dass Sie sich die Zeit genommen haben und rennen Sie nicht weg, ohne mir die Adressen zu geben, falls Sie an dem Buch mitschreiben wollen. Vielen Dank.